Wenn sich vor allem schlechte Noten wiederholen, verschwindet die Motivation irgendwann völlig. Oh, ich habe was gemacht, was vielleicht doch gar nicht so entwicklungsförderlich ist. Und es ist immer wichtig, egal ob als Eltern, als Lehrkraft, als Erzieherin, als Schulleitung, wie auch immer, überhaupt als Mensch, würde ich sagen, da verzeihend und milde mit sich zu sein und die Haltung einzunehmen, ich gebe mein Bestes. Wenn ich ihnen das jetzt erlaube, werden die Kinder das maximal ausnutzen. Also es ist was ich ganz oft gesagt bekomme. Ja, aber wenn ich ihnen das erlaube, dann geht es ja hier nur noch über Tische. Willkommen zu Herzschlag Schule, deinem Podcast rund um alle Themen, die unsere Bildungswelt derzeit bewegen. Und da ist die Auswahl ja dann doch schon ziemlich groß. Ich bin Saskia Nichtsjahl, Grundschullehrkraft, Mama von 3 Kindern. 2 davon sind bereits in Schule, das heißt, ich kenne Schule also aus mehreren Perspektiven. Und ich bin zusätzlich Autorin, Podcasterin, offensichtlich, und Bildungsaktivistin. Auf meinen Kanälen widme ich mich unter dem Namen Liniert Kariert vor allem den Themen, die lange Zeit so in unserem Bildungssystem doch zu sehr so unter dem Radar liefen. Also Beziehungsarbeit, individuelle Lernbedürfnisse und Haltungen, also um mal so ein paar Themen zu nennen. Und heute hüpfen wir auch genau wieder in diese Themenwelt. Wir sprechen in der heutigen Folge über Glaubenssätze und ja, doch die Halbwahrheiten, die da allerhöchstens drin stecken. Denn es sind eigentlich gar nicht immer nur die großen und strukturellen Dinge, die unsere Schulwelt ausbremsen. Manchmal sind es wir Menschen in diesem System, die da, wie soll ich sagen, Stolpersteine stapeln. Und darum ist es mir neben meinem Wunsch und Appell Richtung Politik, ne, Schule zeitgemäß zu gestalten, auch ein Anliegen, dass wir uns selbst als Lehrkräfte, als ErzieherInnen, Schulleitung, Eltern und so weiter wirklich immer wieder reflektieren. Ja, aber bevor wir jetzt damit einsteigen, freue ich mich ganz, ganz arg über eure Mithilfe, diesen Podcast bekannter zu machen. Empfehlt ihn also gerne weiter, teilt oder bewertet ihn. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich gerade komplett in der Buchabgabe stecke und darum zeitlich hier mein Podcast-Baby so ein bisschen vernachlässige. Ich schaffe für euch die Aufnahmen der Folgen, damit ihr weiter wichtige Impulse bekommt. Aber ehrlicherweise verdaddel ich sogar selbst, die Folgen auf meinem Kanal zu teilen. Mein Kopf ist einfach gerade völlig woanders. Sowieso bei Familie und Schule immer, aber eben ganz, ganz doll im Buch. Und ich freue mich, wenn ihr mich diese letzten 3 Buchschreibewochen, oh Gott, noch ja besonders unterstützt. Einfach, weil ich es selber nicht so schaffe. Ihr fragt ganz oft, wie ihr mich unterstützen könnt und ob ich eine Kaffeekasse und was weiß ich nicht alles habe. Nein. Habe ich nicht, gibt's auch nicht. Aber das wäre eine ganz super gute Unterstützung. Und an dieser Stelle darf ich einmal ganz, ganz herzlichsten Dank an euch ausrichten. Vor 2 Wochen habe ich ein Buch empfohlen und die dazugehörige Seite Schulkrams, das ist die Seite von Janina. Das ist alles nicht abgesprochen, das war wirklich meine persönliche Empfehlung. Ich mache das wirklich, wirklich gerne, Dinge zu unterstützen, die ich selber nutze und die ich mir auch selber zulege. Und wenn die sich bewähren, finde ich es einfach so, wie wir das sonst auch machen, im kollegialen Austausch, total toll, das weiterzugeben. Und Janina war völlig aus dem Häuschen, weil ihr auch ganz fleißig bei ihr geschaut habt und auch so begeistert von den Sachen seid wie ich, vor allen Dingen auch von dem Buch. Das ist jetzt ausverkauft und ich darf aber ausrichten, dass das Buch bereits im Nachdruck ist und ganz, ganz bald wieder verfügbar ist. Ich werde das bestimmt dann hier auch nochmal ganz kurz ansagen, sofern ich denn schaffe, dran zu denken. Aber ich gebe mir Mühe. So, und jetzt starten wir mit der Anfangskategorie. Der Blick durchs Schlüsselloch. Ja, wir sind kurz vor den Osterferien und nicht nur die Natur. Ich habe das Gefühl, auch die Kinder erwachen irgendwie so aus dem Winterschlaf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Alles ist irgendwie kribbelig und blüht im wahrsten Sinne des Wortes auf. Und ich merke gerade sehr, wie wichtig es für meine Klasse oder auch für meine Fachklassen ist, dass da jetzt ein besonders verlässlicher Rahmen ist. Also, dass man eine besonders verlässliche Struktur schafft, dass man Fahrwasser anbietet, sage ich immer, auf dem die Kinder so mitgehen können und dass man selbst möglichst geerdet steht. Ne? Die sind einfach gerade wusselig und trubelig und da ist es ganz besonders wichtig, Gleichzeitig merke ich auch, dass es mir nicht so leicht fällt, so ganz kurz vor den Osterferien. In Niedersachsen ist es so, dass das eine ganz, ganz lange Spanne ist. Wir haben hier keine Winterferien oder Skiferien oder Faschingsferien, die gibt es in Niedersachsen nicht. Das heißt, da ist nicht nochmal eine Woche zwischen Weihnachtsferien, die dieses Jahr auch wirklich früh aufgehört haben, bis zu den Osterferien. Das ist dann echt ein sehr langer Zeitraum. Und ja, wir als erwachsene Personen, ne, wir wurschteln uns so durch. Aber den Kindern, finde ich, merkt man das schon sehr an. Ich war vorher in Bayern, da war das ein bisschen anders geregelt. Ich finde tatsächlich in der Unterteilung auch ein bisschen besser geregelt. Und also diese Spanne, gerade so den ganz jungen Kindern, merkt man das wirklich sehr an. Da ist die Luft raus und wir haben schon tatsächlich, muss man auch sagen, recht früh Osterferien dieses Jahr. Aber wir haben noch eine Woche vor uns und also zu dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast aufnehme, wenn ihr diesen Podcast hört, dann haben wir eigentlich nur noch einen Tag vor uns. Und da freue ich mich drauf und mir fällt gleichzeitig einfach auf, wie wichtig es gerade so in diesen Phasen, ne, wo die erschöpft sind, kribbelig, wuselig sind, dass man da gut Rahmen schafft. Und das ist anstrengend, aber es lohnt sich total, in diesem Bereich die Energie fließen zu lassen und eher zu gucken, okay, was mache ich jetzt vielleicht nicht mehr in der gleichen Intensität wie sonst? Und es ist auch völlig okay. Also was nützt mir und meiner Klasse, meinen Schulkindern jetzt am allermeisten? Ne? Wir müssen ja wirklich haushalten. Und ich habe auch über die Jahre echt gelernt, an manchen Stellen fünfe gerade sein zu lassen in fordernden Phasen und zu schauen, was ist jetzt das Wichtigste. Und ich traue mich dann auch mit dem Standing der Erfahrung, da wirklich die Energie gut zu verteilen. Das also als kleinen Impuls an dieser Stelle. Und weil wir gerade dabei sind, ich merke auch an der Stelle nochmal, wie wichtig dieser verlässliche Rahmen ist, für den ich mir da so Zeit nehme und in den ich die Energie fließen lasse, jetzt gerade in diesen letzten ein, zwei Wochen vor den Osterferien. Ganz oft wird meine Art zu arbeiten, ne, mit dieser Haltung, mit dem Einbeziehen der Lernbedürfnisse der Kinder, aber auch meinen eigenen Bedürfnissen, dieses Beziehungsorientierte, das wird ganz oft verbunden mit: die Kinder können machen, was sie wollen. Oder ich gebe keine Regeln vor. Alles ist erlaubt. Ich frage einfach die Kinder, was wollt ihr denn? Und dann machen wir das so. Und das ist absolut nicht so. Das ist schon in Balance. Und mein Gefühl ist sogar, je offener ich arbeite, und ich arbeite wirklich ziemlich offen mittlerweile, würde ich sagen, in vielen Dingen, ich bin immer diskussionsbereit, wir können immer aushandeln, zumindest in den allermeisten Stellen, bis natürlich auf die grundlegenden menschlichen Miteinandervereinbarungen. Aber auch die müssen manchmal noch in Erinnerung gerufen werden. Ne? Also die setze ich auch nicht permanent voraus. Aber ich bin immer diskussionsbereit. Ich bin immer bereit, und da sind wir im heutigen Thema eigentlich schon, mich auch zu verändern, nochmal eine neue Perspektive anzunehmen, zu sagen, oh stimmt, an der Stelle habt ihr echt recht. Ich glaube, das können wir verändern. Das gilt ja für uns gar nicht mehr so. Das absolut. Und wie gesagt, ich arbeite recht offen, bin sehr bei den Kindern, habe ganz viel Interesse an dem, was sie bewegt, nehme das auf, beziehe das ein. Und gleichzeitig gibt es an manchen Stellen ganz, ganz verlässliche Eckpfeiler und sogar, ich würde sogar sagen, dass je offener und je mehr Dynamik und Bewegung und Flexibilität da drin ist, umso wichtiger ist dieser Rahmen auch. Wenn ohnehin alles ganz, 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 ganz eng ist, dann kommt man vielleicht gar nicht mehr so in diese Bredouillen, bestimmte Dinge wirklich auszutarieren. Und ich merke aber, dass ein offener Unterricht nicht heißt, die Kinder machen, wie sie möchten. Da gibt's eine Balance, da gibt's eine Gleichzeitigkeit. Und einen verlässlichen Rahmen zu schaffen, heißt für mich zum Beispiel, es gibt einfach Punkte, da bestehe ich auf Dingen, weil ich mit meiner Lebenserfahrung weiß, dass das ganz wichtig ist. Und das kann ich den Kindern ganz transparent vermitteln. Es ist nichts, was ich ihnen einfach vorsetze, sondern wir sprechen darüber, warum es so ein, zwei, drei Punkte gibt, die Frau Nichtzell ganz, ganz, ganz wichtig sind und an denen es auch wenig Weg vorbei gibt. Oder es geht auch an irgendwelchen Stellen mal vorrangig um mein Bedürfnis. Im besten Fall docken sogar relativ viele Kinder auch in diesem Bedürfnis an. Meist unterscheiden wir uns gar nicht so sehr. Aber da ist trotzdem die Intention, einer bestimmten Vereinbarung etwas, das für mich wichtig und wertvoll ist. Und diese Balance muss unbedingt sein. Es geht nicht nur immer darum, dass alles so ist, wie Kinder das wollen. Das schaffen wir sowieso nicht, weil Kinder ja sehr Unterschiedliches wollen. Und es geht immer darum, dass eine Balance herrscht, dass jeder Mensch in diesem Klassenzimmer das Gefühl hat, okay, ich werde hier mal grundlegend gesehen und auf mich wird grundlegend Rücksicht genommen. Nicht in jedem kleinen Wunsch, den ich habe, aber so in den grundlegenden Bedürfnissen. Und ein Beispiel dafür ist meine Lesepause zur Frühstückszeit. Es gibt bei uns eine feste Frühstückszeit, die ist in allen Klassen so. Da wird gefrühstückt, bevor es in die Pause geht. Und unsere schulinterne Vereinbarung ist, da wird gelesen und das ist ein ruhiger, fokussierter Moment. Der ist auch für mich wichtig, nach dem Gewusel der ersten ein, zwei Stunden, nach der Anstrengung des Lernens, ist auch wichtig für Kinder, einmal runterzukommen. Ich habe so ein bisschen mehr im Blick in dieser Ruhe, sind alle Kinder wirklich dabei und essen was? Bei mir darf man ja eh sehr regelmäßig essen, deswegen haben die manchmal gar nicht mehr so Riesenhunger dazu. Aber nehmen die sich den Moment, trinken noch mal einen Schluck, beißen vielleicht noch mal ins Brot oder sitzen noch einfach nur in Ruhe da und kommen mal 5 Minuten runter. Wenn ich sie so in die Pause schicke, klappen übrigens auch Pausen meist ein bisschen anders. Und in dieser Zeit ist mir ganz wichtig, dass jedes Kind sich einen guten Platz für diese Pause sucht. Das dürfen sie sich aussuchen. Dort alles vorbereitet, Frühstück bereitstellt, Trinken bereitstellt, sich gemütlich hinsetzt, sich vielleicht irgendwas nimmt, wo man, manche setzen sich dann auf den Wackelhocker, weil bisschen Bewegung dann eben hilft beim Zuhören und dann lese ich. Und ich fange auch erst an, wenn sich wirklich alle verteilt haben. Ich warte darauf, ich stoppe auch, wenn dann doch hin und her gewurschtel und Gerenne ist oder es gehen so kleine Gespräche los. Ich bin immer für Gespräche, auch in meinen Arbeitsphasen darf man sehr gerne miteinander sprechen. Aber es gibt so ein paar Momente im Schulalltag, wo ich wichtig finde, dass wir für 5 Minuten bei uns sind, etwas essen, etwas trinken oder einfach nur entspannt zuhören. Ich lese dann auch, um so ein gewisse, das ist wieder dieses Fahrwasser, was ich anbiete, auf dem man so mitschwimmen kann. Ich lese eine Geschichte, der man lauschen kann, auch mit Bildern vorne, Visualisierung, die dann gleichzeitig gezeigt wird. Und ich reize diese Zeit auch nicht unglaublich aus. Und ich gebe eben Dinge an die Hand, um diese Zeit auch gut zu schaffen. Aber ich bestehe auf dieser Zeit. Und das ist ein ganz verlässlicher Rahmen. Und wenn man da locker lässt und sagt, ja gut, dann quatschen da hinten halt jetzt welche, ich mache jetzt mal trotzdem hier vorne weiter. Diese Zeit nehme ich mir, ich würde wirklich fast behaupten, immer. Also bis auf die 1-2 Mal im Jahr, wo irgendwie mal was ist, weiß ich nicht. Aber ansonsten lege ich da ganz, ganz viel Wert drauf. Und diese Verlässlichkeit, das hat nichts mit Strengsein zu tun. Ich glaube, das ist völlig klar, wenn ich so ein Beispiel nenne, ne? Dass das hier nichts mit Schikane oder irgendwas zu tun hat, sondern einfach ein verlässliches darauf bestehen, dass bestimmte Dinge wirklich auch so eingehalten werden, wie wir sie vereinbart haben oder wie wir sie besprochen haben. Und das mal entgegen dem Glaubenssatz, mit dem wir jetzt quasi schon so ein bisschen angefangen haben, dass beziehungsorientiertes Arbeiten heißt, die Kinder können ja machen, was sie wollen. Und die geben den Ton an. Ja, die geben schon eine Richtung vor. Und die sind für mich ja wichtige richtunggebende Menschen, denn für die bin ich ja in Schule. Ist ja völlig klar. Aber es gibt eben auch Dinge, die liegen in meiner Hand. Als Führungskraft. Als Mensch, der Vorbild anbietet und als Leitbild vorangeht. Und da achte ich auf Verlässlichkeit. Und damit sind wir eigentlich komplett direkt im Thema, nämlich im Thema Glaubenssätze. Und jetzt folgen so ein paar kurze Denkanstöße dazu, denn wie gesagt, zeitlich werde ich jetzt keine riesengroßen Ausarbeitungen schaffen. Aber ich glaube, diese Denkanstöße sind schon sehr prägnant und zeigen ganz gut, worum es geht und wie ich ansetzen kann, bei mir selbst zu schauen. Habe ich auch welche von diesen Sätzen so verinnerlicht und müsste ich da vielleicht mal ran? Ich erlebe das bei Vorträgen so oft, dass ich in den Inhalten oder den Angeboten, die ich mache, oft doch nochmal erstmal einen Schritt zurückgehen muss, um eben zu gucken, wie ist denn die Haltung dahinter? Weil die Haltung, die wir einnehmen, und da muss ich auch mich selber immer wieder reflektieren, tue ich auch, ich haue mich auch manchmal solche Sätze raus oder habe das vor allen Dingen früher viel gemacht. Es ist wichtig, dass wir schauen, was haben wir denn da so an Glaubenssätzungen, an Glaubenssätzen, an Meinungen? Stimmen die denn so wirklich? Denn das sind unsere Ausgangspunkte für unsere weiteren Maßnahmen. Wir entscheiden anhand dieser Haltung und dieses Glaubenssatzes, dieser Meinung, welche Maßnahme dann erfolgt, welche Unterstützung wir anbieten, wie viel und ob überhaupt, ob die dazu passt. Das ist wirklich die Grundlage unserer Interaktion, dessen, wie wir als Lehrkräfte agieren. Und je nachdem, welche Haltung ich habe, wird halt meine Reaktion oder meine Aktion völlig anders aussehen. Und darum ist das ein ganz, ganz entscheidendes Ding in unserem täglichen Tun. Und darum möchte ich es einmal hier so ein bisschen vorstellen. Ich gehe jetzt so durch einige sehr, sehr weit verbreitete klassische Glaubenssätze durch, stelle die mal so in den Raum und würde dann eben darauf eingehen, warum die so vielleicht nicht ganz stimmen oder warum es wertvoll ist, da mal zu gucken. Ich glaube, ich schaue mal, ob das alles noch so stimmt oder ob es doch vielleicht ganz andere fundierte Erkenntnisse dazu gibt. Dazu noch eine Sache, das kann an mancher Stelle manchmal so ein bisschen anpieksen, wenn man merkt, oh je, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber stimmt, das ist ja vielleicht gar nicht so. Oder die Forschung zeigt doch was ganz anderes. Auweia. Das ist nicht immer ein gutes Gefühl. Oder es ist meist kein gutes Gefühl, wenn man merkt, oh, ich habe was gemacht, was vielleicht doch gar nicht so entwicklungsförderlich ist. Und es ist immer wichtig, egal ob als Eltern, als Lehrkraft, als Erzieherin, als Schulleitung, wie auch immer, überhaupt als Mensch, würde ich sagen, da verzeihend und milde mit sich zu sein und die Haltung einzunehmen, ich gebe mein Bestes und ich mache alles so, wie ich es mit dem aktuellen Wissensstand machen kann. Oder mit meinen Kräften, mit meinen Ressourcen, mit der Umgebung. Und dabei aber offen zu bleiben und reflektiert zu bleiben und an bestimmten Stellen zu sagen, oh, ich habe was Neues erfahren oder ich weiß jetzt etwas anderes oder ich weiß jetzt mehr, als ich vorher wusste. Und das sorgt dafür, dass ich etwas, was ich vorher gemacht habe, ab jetzt anders machen werde. Und das macht gute Lehrkräfte aus, jetzt mal in dem Fall. Lehrkräfte, das gilt genauso für Eltern. Wie oft sitze ich da und fühle mich so ein bisschen angepiekst als Mama, weil ich merke, irgs. Oh, ich glaube, da war ich nicht immer die fairste Person an der Stelle. Und jetzt weiß ich aber, zum Beispiel durch unsere Therapeutin, dass das gar nicht unbedingt die entwicklungsförderlichste Variante von mir war. Und das ist kurz kein schönes Gefühl, aber dann verzeihend mit sich zu sein und auch bis zu einem gewissen Grad kann man das auch mit Kindern besprechen und zu sagen, jetzt weiß ich aber mehr und jetzt fange ich nicht an, dagegen zu gehen, sagen, aber mein Glaubenssatz stimmt trotzdem und ich habe es trotzdem richtig gemacht und davon trenne ich mich jetzt auch nicht, ne? Das ist ja eine Option an der Stelle. Ich könnte auch in diesen Widerstand gehen, sondern offen zu sagen, ich finde das, was mir gerade fundiert präsentiert wird, echt gut im Ansatz. Und ich glaube, da ist was dran. Und ich denke, ich werde mein Verhalten in diese Richtung, soweit in kleinen Schritten, wie ich das kann, anpassen. Das ist das, was uns, glaube ich, als gute Lehrkräfte und Eltern oder wie auch immer auszeichnet. Diese Fähigkeit zur Selbstreflexion und die Entwicklung von eigenem Verhalten. Das mal gesagt, geht's los. Den folgenden Glaubenssatz habe ich durchaus ganz, ganz oft gerade zu Berufsanfang gehört und selber sogar auch schon mal gesagt. Die schlechtere Note zu geben, motiviert das Kind, sich zu verbessern und mehr anzustrengen. Das ist tatsächlich bis heute eine relativ gängige Praxis an manchen Stellen zu sagen, oh, das Kind steht so zwischen zwei Noten, na, ich gebe mal die schlechtere, dann ist da irgendwie mehr Motivation. Das zu verbessern, ist mir selbst als Kind, ich stand sehr gerne zwischen zwei Noten, war ganz typisch bei mir, regelmäßig passiert, fand ich immer unmöglich, hat bei mir immer dazu geführt, dass ich in die totale Abwehrhaltung gegangen bin und gesagt habe, nö, also, wenn ich mich hier anstrengen kann, wie ich will und dann noch einen auf den Deckel kriege, dann mache ich gar nichts mehr. Hab dann schon noch sowas gemacht, dass da halbwegs was rumkam, aber es hat mich an keiner Stelle dazu motiviert zu sagen, ach Mensch, nee, ganz gut, dass ich das Signal jetzt mal kriege, dann werde ich mich natürlich hinsetzen und es machen. Zumal man ja auch dann keine Strategien in der Regel bekommen hat. Ne? Man hat diese schlechte Note bekommen, die schlechtere Note bekommen, vielleicht noch mit der Ansage, na, es war so ein bisschen dazwischen, ich gebe dir mal die, aber wenn du dich richtig doll anstrengst, dann kriegst du die bessere Note. Punkt. Ich sag dir aber nicht wie. Das ist ja dann ganz oft das Problem gewesen. Und es ist auch so, dass es zu Leistungsbewertung mittlerweile unglaublich viele Forschungsergebnisse gibt. Ich empfehle da immer das Buch Eine Schule ohne Noten. Und es gab ja auch jüngst eine Studie, die nochmal ganz klar gezeigt hat, dass die Noten, die da auf unseren Zeugnissen stehen oder unter Tests und Arbeiten stehen, nicht abbilden, was Kinder können, was ihre Kompetenzen sind. Also das, was Noten versprechen abzubilden, tun sie überhaupt nicht. Und das ist eine ganz groß angelegte Studie. Ich verlinke die auch nochmal unten. Lest euch gerne ein. Eine tolle Bestätigung dessen, was Menschen, die sich so im zeitgemäßen Lernen bewegen, seit Ewigkeiten predigen. Ich möchte zu dem ganzen Thema auch nochmal Pädagogikprofessor Eiko Jürgens von der Uni Bielefeld zitieren. Der hat es nämlich ganz gut auch nochmal untermauert. Zensuren werden oft als Lohn begriffen und weniger als wertvolles Feedback, also von SchülerInnenseite. Wenn sich vor allem schlechte Noten wiederholen, verschwindet die Motivation völlig. Punkt. Also auch in der Forschung mit Menschen, die sich da immer wieder mit befassen, wird ganz, ganz deutlich, dass die schlechtere Note eher ein Motivationskiller ist als ein Antrieb. Nächster Glaubenssatz. Wenn ich ihnen das jetzt erlaube, werden die Kinder das maximal ausnutzen. Also es ist was, was ich ganz oft gesagt bekomme. Ja, aber wenn ich ihnen das erlaube, dann geht's ja hier nur noch über Tische und Bänke. Und auch das ist so ein dahingesagter Satz. Und es heißt nicht, dass darin vielleicht sogar manchmal Kernchen stecken, die wahr sind oder die etwas Wichtiges beinhalten. Aber wenn wir einfach nur bei diesem Satz bleiben, dann stehen wir uns selber im Weg und verhindern eben Entwicklung. Und ich erlebe in diesem Bereich, und ich mache das schon viele, viele, viele Jahre, eigentlich was ganz anderes. Wenn die Klassen und ich uns auf was einigen, was wir verändern wollen, zum Beispiel ein neues Zugeständnis, behaltet die Mützen auf, wenn ihr das braucht, das habe ich zwar schon vor Jahren gemacht, aber nehmen wir mal das Beispiel, dann gibt es danach eine starke Explorationsphase, so eine Erkundungsphase. Die gucken dann, okay, der Rahmen hat sich irgendwie verändert, wie ist er denn jetzt? Und in dieser Zeit wird ausprobiert. Das ist dieses klassische Testen, was so negativ gesehen wird. Ich finde, es ist ein völlig logischer Bestandteil eines solchen Prozesses. Natürlich probieren die jetzt aus. Was ist denn jetzt erlaubt? Ist das jetzt wirklich erlaubt? Juhu, wir dürfen was in diesem engen Raum Schule. Na, das müssen wir doch jetzt irgendwie echt auf die Probe stellen. Das ist ein völlig nachvollziehbares Verhalten. Und genau in der Zeit muss man dann auch eng dran sein und sagen, okay, wir machen jetzt mal dieses Zugeständnis. Und dann sprechen wir über günstige und ungünstige Momente, dieses Zugeständnis zu nutzen. Es gibt total gute Momente, um sich die Mütze aufzusetzen und für sich abzuschirmen und zu arbeiten. Und es gibt Momente, in denen es absolut sinnvoll ist, und da kann man mit Kindern und Jugendlichen sehr gut drüber sprechen, wo wir diese Mütze mal kurz abnehmen. Weil es wichtig ist, dass wir uns sehen können, dass wir einen Eindruck vom Gegenüber bekommen, zum Beispiel. Ne? Das muss jede Lehrkraft dann mit ihrer Klasse individuell für sich austarieren. Aber das kann man machen. Zugeständnis, dann kommen so 1-2 Wochen Verhandlungs- und Ausprobierungsphase. Und die geht auch in der Regel 2 Wochen. Und da muss man dran sein, viel reflektieren. Und meine Erfahrung ist, dass es sich danach einpendelt. Ein weiterer Glaubenssatz. Ein Kind, das in Hefte kritzelt, passt nicht auf oder ist desinteressiert. Das Heftekritzel-Ding ist gerade in Grundschulen ein Riesenthema und viele Lehrkräfte möchten das nicht. Und wenn man etwas nicht möchte, weil einem ganz, ganz wichtig ist, dass es anders läuft, dann, wie gesagt, ist das Teil des Vereinbarungsrahmens. Und dann ist es wichtig, den Kindern gut zu erklären, warum denn nicht? Warum ist mir denn wichtig, dass da keine Kritzeleien im Heft sind? Damit es schön aussieht, ist eventuell eine nicht ganz so überzeugende Aussage. Ja, weil später kannst du das auch nicht machen, wissen wir nicht. Das ist eine reine Spekulation. Hilft Kindern auch oft nicht, zumal die gar nicht so in der Lage sind, entwicklungstechnisch so weit in die Zukunft vorauszudenken. Wenn mir als Kind jemand was gesagt hat, was dann im Erwachsenenalter eventuell für mich zutrifft, und ganz im Ernst, auch an die eigene Nase fassen. Wir wissen sehr wohl, dass bestimmtes Verhalten für uns jetzt eigentlich wichtig wäre, damit die Gesunderhaltung im Alter gut unterstützt ist. Also viel Bewegung, gesunde Ernährung. Und wenn uns einer damit kommt und sagt, das wäre gut, wenn du jetzt dieses Gemüse hier isst, damit du in 30 Jahren an der Stelle fit bist, dann ist das was, was wir vielleicht noch anerkennen als vernünftigen Gedanken, aber das hilft uns trotzdem nicht dabei, uns daran zu halten. Für mich ist ganz wichtig, dass ihr selber einmal für euch klärt, warum ist mir so unbedingt wichtig, dass das Kind diese Hefte nicht voll kritzelt. Zum Beispiel, weil in dem Moment, wo das Kind kritzelt, das Kind ja nicht vielleicht nicht an der Aufgabe sitzt. Könnte auch ein Trugschluss sein. Vielleicht denkt es gerade und geht so Lösungswege im Kopf durch. Aber es könnte auch sein, dass es wirklich dann sehr, sehr abdriftet sozusagen. Und das könnte ein Argument für mich sein. Es könnte auch sein, dass durch zu starke Kritzeleien ich mich selber überhaupt gar nicht mehr irgendwann zurechtfinde, was das Kind jetzt wo aufgeschrieben hat. Dass es für mich viel leichter zu erkennen ist, was das Kind geschrieben, gerechnet, gemalt hat, was auch immer gerade die Aufgabe ist, wenn da möglichst wenig Ablenkung drumherum ist. Auch das kann ich, glaube ich, sehr authentisch rüberbringen. Und dann muss ich aber aus dieser Haltung rauskommen, das Kind passt nicht auf. Weil dann werde ich sicherlich anders agieren, als wenn ich sage, hey, das Kind macht vielleicht genau das, vielleicht passt es gerade auf, vielleicht konzentriert es sich gerade richtig gut. Kritzeln ist in der Regel eine Ableitungsstrategie. Wenn ich sehr doll nachdenke, das kennt ihr von Telefongesprächen, ne? Wenn ich sehr doll zuhören muss, mich fokussieren muss, nachdenken muss, mitgehen muss, dann hilft es total, auf so einem kleinen Zettelchen da irgendwie so Kritzeleien zu machen. Wenn ich verstehe, warum das Kind das macht und dass es überhaupt nichts mit Desinteresse zu tun hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Alternative anbiete, viel, viel höher, als wenn ich sage, das passt nicht auf. Ja, werden wir mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Ampel raus oder was auch immer, damit das Kind hier besser aufpasst. Und auch mein Feedback wird anders sein. Und dann kann ich sagen, mir ist aber echt wichtig, dass ich lesen kann, worum es hier auf der Seite eigentlich geht. Bitte kritzel doch auf einem extra Blöckchen, was du dann neben liegen hast. Dann kann man irgendwie so ein, oder einfach einen Schmierzettel, der daneben liegt, wo das Kind das machen kann. Oder ich klebe ganz oft ein Post-it einfach an eine bestimmte Stelle im Heft, weil ich merke, dass Kindern der Fokus schwerfällt, bei der Aufgabe zu bleiben, wenn sie völlig zu einem anderen Block gehen oder auf ein anderes Blatt gucken. Ich versuche das möglichst auf dem Blatt zu machen. Meist klebe ich einfach ein Kritzel-Post-it drauf. Das ist so das. Oder wenn ich selber zum Beispiel Arbeitsblätter konzipiere, lasse ich immer einen Kritzelrand außenrum, den sie nehmen dürfen, dass es einfach ganz klar abgegrenzt ist vom Inhalt. Oder ich baue so ein Kritzelfeld unten mit ein. Aber es klappt genauso gut, indem man an die Stelle, wo das Kind eben gerade nicht rechnet, ein Post-it klebt, weil den kann man dann auch umkleben, wenn es dann an die Stelle kommt. Ein besonders schöner Glaubenssatz ist, bei den Noten, meist sind das dann sehr durchschnittliche Noten, kann das Kind ja wohl nicht hochbegabt sein. Gerade im Bereich Hochbegabung gibt es sehr, sehr, sehr viele Glaubenssätze. Überhaupt im Bereich neurodivergenter Kinder gibt es sehr viele Glaubenssätze, die tatsächlich, wenn überhaupt, Halbwahrheiten sind. Wenn wir jetzt schon vorhin gehört haben, irgendwie bilden Noten gar nicht so sehr das Leistungsvermögen ab, das passt überhaupt nicht zusammen an ganz vielen Stellen, dann ist einfach diese Aussage überhaupt nicht mehr tragbar. Das ist ein ganz hartnäckiger Glaube, der sich an Schulen hält, aber Noten, gerade so durchschnittliche Noten im Falle einer Hochbegabung, zeigen vielmehr, dass das Kind eventuell nicht auffallen möchte, nicht anders sein möchte, weil anders sein vielleicht in diesem Klassenzimmer oder in der Erfahrungswelt des Kindes nichts Gutes bedeutet. Vielleicht hat es auch eher durchschnittliche Noten, vielleicht so im späteren Verlauf des Schulweges, weil es dann doch nicht gelernt hat zu lernen. Und sich wie Anstrengung funktioniert, weil vielleicht einige Schuljahre lang das Ganze auch so einfach ging und ihm so ein bisschen zugeflogen ist. Vielleicht steckt dahinter ein Fixed Mindset, denn gerade hochbegabte Kinder, die sich sehr, also die an vielen Stellen merken, dass sie irgendwie anders wahrnehmen, denken und fühlen, klammern sich dann im Positiven sehr an ihr Denkvermögen. Ne? Und die würden ab dann, und die würden alles vermeiden, was irgendwie dazu führen kann, dass das ins Wanken gerät. Also Fehler machen werden sie vermeiden. Möchten sie nicht. Weil das würde ja bedeuten, dass sie vielleicht doch gar nicht so schlau sind, wie ihnen das vermittelt wird. Und es gibt auch einfach hochbegabte Kinder, die dann sehr, auch das hat damit gleichzeitig was zu tun mit diesem Fixed Mindset, ne, dass die dann in ihrem Spezialistinnentum festhängen und sagen, da bin ich sicher, das kann ich, da mache ich ganz bestimmt keine Fehler, also bleibe ich dabei. Und dann sieht da vielleicht die Note ganz gut aus, im restlichen Bereich aber nicht. Und es gibt weiter viele individuelle Gründe, warum das nicht so aussieht. Hochbegabte Kinder zum Beispiel fangen auch denken zum Beispiel auch, ja eben in unkonventionellen Wegen. Und ich erlebe immer wieder, es ist mir wirklich schon oft passiert, dass Kinder eine Aufgabe, die jetzt in meiner Beurteilung eher einfach ist, nicht bewältigen können, gar nicht erst anfangen, nichts aufs Papier bringen oder Dinge aufs Papier bringen, wo ich denke, hä, wo kommt denn jetzt dieser Gedanke her? Weil sie an vielen Stellen sich nicht vorstellen können, dass diese Aufgabe wirklich so einfach ist, wie sie da steht. Die gehen davon aus, dass da irgendeine Kurve drin steckt, irgendeine Schwierigkeit, irgendwas versteckt ist, dass das viel komplizierter ist. Deren Mindset ist so gesetzt. Und dann, wenn das aber in Tests passiert, wo keiner daneben sitzt und oder auch das Wissen gar nicht da drin besteht oder dieses Wissen nicht da ist, dass Menschen mit Hochbegabung da vielleicht viel, viel mehr dahinter vermuten, als nur wirklich so eine simple Aufgabe, dann gibt's halt statt 5 Punkte auf dieser Aufgabe nur 0 und das oder nur 1 Punkt und das wirkt sich auf die Note aus. Wenn wir in diesem Setting hängen bleiben, naja, der kann ja gar nicht hochbegabt sein oder die kann gar nicht hochbegabt sein, weil guckt euch mal die Noten an, guckt euch die Hefte an, da steht ja fast gar nichts drin, also sorry, das geht für mich nicht zusammen, dann bekommt dieses Kind diese Antwort nicht oder vielleicht viel später oder es bekommt nicht die Unterstützung, die es aber eigentlich entsprechend seiner neurodivergenten Form bräuchte. Wir verhindern an der Stelle passgenaue Angebote und dann verhindern wir auch eine Entwicklung vom Kind, ein Fortkommen des Kindes, eine Verbesserung der Situation, die dann ja auch für uns Dinge wieder leichter macht. Und deswegen dazu wird es bestimmt mal eine eigene Folge geben zum Thema Hochbegabung, denn ich schreibe ja ein Buch über Neurodivergenz und darüber, wie man neurodivergente Kinder begleiten kann. Und da werden wir bestimmt, wenn das veröffentlicht wird, zu Richtung September, ein bisschen Deep Dive machen in diese Themen. Genau, mein Klassiker, ein Kind mit Mütze und Kapuze auf dem Kopf will provozieren. Nein. In den allermeisten Fällen wollen die sich begrenzen, zurückziehen, abschirmen, wollen sich konzentrieren, haben das als Modeaccessoire auf, wollen vielleicht sich etwas wohler fühlen, weil durch pubertäre hormonelle Veränderungen die Haare vielleicht fettiger sind und einem das unangenehm ist. Eventuell, also mir hat eine Lehrkraft mal geschrieben, dass ein Schüler da mit Kapuze saß, weil der ganz schlimme Akne oben im Halsbereich hinten und auf dem Rücken hatte und damit überhaupt noch nicht stabil war und sich damit auch noch nicht sicher gefühlt hat und auch wirklich teilweise Schmerzen hatte und einfach sich mit dieser Mütze ja geschützt hat, sozusagen, mit der Kapuze. Und wenn ich den jetzt dazu zwinge, diese Kapuze abzunehmen, weil ich denke, na klar, dass der da wieder provozieren will, dann werde ich einen ganz schönen Dämpfer in unsere Beziehung hauen, vielleicht auch für Ablehnung oder für Ablehnungsverhalten sorgen. Ne? Vielleicht kooperiert er auch, aber aus diesem Schamgefühl wird dann wieder vielleicht Verhalten entstehen, das uns dann an anderer Stelle herausfordert. Also es ist in der Regel der Anfang für sehr schwierige und anstrengende Dynamiken. Wenn wir davon ausgehen, dass hinter Mütze auf und Kapuze auf etwas steckt, was vielleicht gar nicht gegen uns geht, sehr, sehr wahrscheinlich nicht gegen uns geht, sondern etwas für das Kind tut, für den Jugendlichen, die Jugendliche tut, dann können wir uns vielleicht eher dafür öffnen zu sagen, ja, dann lasst ihr halt auch, dann macht sie auf in den Arbeitsphasen, ne? Setzt sie euch auf, lasst die Kapuze auf. Gerade da, wo es nicht wichtig ist, dass wir uns gut in die Augen schauen, wenn ich darauf Wert lege oder dass wir uns einander gut sehen, dann kann ich es ja vielleicht an der Phase schon mal zulassen. Wenn ich aber davon ausgehe, ich werde hier provoziert, wird mein Verhalten natürlich ein ganz anderes sein. Es fallen auch immer wieder Glaubenssätze im Bereich mit kultureller Begegnung. Zum Beispiel, die Eltern sprechen ja auch zu Hause kein Deutsch mit dem Kind. Da ist die Deutschnote ja kein Wunder. Also gerade im kulturellen Bereich gibt es wirklich sehr, sehr viele Halbwahrheiten. Und da möchte ich unbedingt dazu einladen, gerade im Sinne der Bildungsgerechtigkeit, da echt hinzuschauen, ob das wirklich auch fundiert haltbar ist. Denn der Satz, den ich gerade gesagt habe, der Glaubenssatz, der gerade kam, der ist nämlich pauschal so gar nicht haltbar. Vielmehr ist es wichtig sogar, dass Kinder eine verlässliche Erstsprache sicher erfahren, die also zu Hause gesprochen wird beispielsweise, das ist viel besser, als wenn zu Hause ein gebrochenes und nicht so sicheres Deutsch gesprochen wird. Es lohnt sich hier also mit dieser Thematik definitiv mal auseinanderzusetzen. Das ist nämlich nicht einfach so pauschal, das ist was Individuelles. Und ich habe in der Fortbildung dazu tatsächlich die Empfehlung bekommen, so Sachen wie, sie sollten mit ihrem Kind zu Hause aber Deutsch sprechen, dass man, wenn man diese Empfehlung oder Rat gibt, dass die nicht unbedingt pauschal die richtige Empfehlung ist in Familien mit Deutsch als Zweitsprache. Und dass das Problem oder vielleicht eventuelle Schwierigkeiten im Fach Deutsch des Kindes eher verstärken kann oder auf keinen Fall löst. Und es viel sicher, also tatsächlich besser sein kann, wenn zu Hause eine Erstsprache verlässlich, grammatikalisch fundiert gesprochen wird und man eher guckt, wie fördern wir jetzt zum Beispiel das Verständnis für die Sprache Deutsch oder ist das Verständnis eigentlich da und das Kind durchaus fit und es steckt vielleicht eine Neurodivergenz dahinter, ne? Legasthenie etc. Das wird bei diesen Kindern viel, viel seltener fundiert festgestellt oder differenziert festgestellt. Ne? Auch da, die Wege, die ich dann gehe, das, was ich dann empfehle, hängt extrem davon ab, mit welcher Haltung ich diesen Weg beginne. Auch so Sätze wie, ich kann da ja nicht locker lassen, weil später können die Kinder ja auch nicht einfach XY. Wir wissen überhaupt nicht, was die Kinder später können und nicht können. Ich habe da so nette Beispiele, die mir über Insta wieder geschrieben werden, gerade zum Thema Mütze. Nein, später können die ja auch nicht immer eine Mütze aufhaben, ne? Und dann meinte eine, hat mir eine Leserin geschrieben, die im OP arbeitet, meinte, ich habe 90% meiner Berufszeit eine Mütze auf dem Kopf. Und das ist ganz wichtig so. Oder in bestimmten Berufen ist einfach, gehört das zur Schutzkleidung dazu, ne? Dass man da irgendwie was auf dem Kopf hat. Also das stimmt einfach so in solcher Pauschalität nicht. Und bei Glaubenssätzen ist ja ganz oft das Problem, dass es da um was sehr Pauschales geht. Und auch dieser Ansatz, ich muss das jetzt so durchdrücken, damit die da später drauf vorbereitet sind, dass da vielleicht XY passiert. Ich stelle mir ja auch im Urlaub meinen Wecker oder in den Ferien meinen Wecker nicht die ganze Zeit auf 6 Uhr, weil ich ja in 2 Wochen auch dann wieder um 6 Uhr aufstehen muss. Unterschiedliche Settings dürfen wirklich unterschiedliche Vereinbarungen, Erfahrungen und ja auch Zustimmung mit sich bringen. Ne? Also das darf ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Wie gesagt, nur weil ich einem Kind eine Mütze erlaube, wird es nicht später in das Vorstellungsgespräch gehen, bei dem es vielleicht weiß, hey, an der Stelle wäre es ganz cool, wenn die Mütze nicht auf dem Kopf ist, das bringt mir dann da einfach Vorteile. Wird es sehr wahrscheinlich, wenn man ihm das sagt, nicht ins Vorstellungsgespräch mit der Mütze auf den Kopf gehen und sagen, naja, aber bei Frau Nitzer in Klasse 3 im Matheunterricht, da durfte ich das immer und deswegen ist mir jetzt hier völlig egal, was an dieser Stelle gilt und wie sich das auf meinen Job auswirkt. Ich möchte das jetzt einfach machen. Liebe Grüße an Frau Nitzer von vor 20 Jahren. Also, falls das passiert, nehme ich das, haha, auf meine Kappe, aber das kann man Kindern zu späterem Zeitpunkt wirklich, wirklich gut oder dann Erwachsenen, jungen Erwachsenen mit Sicherheit gut sagen. Und wenn ich einem Kind erlaube, sich in der Klasse zum Arbeiten auf den Boden zu legen, bei einer Arbeit, die es da für sich erledigt, wird es sich wahrscheinlich auch nicht in 20 Jahren im Jobmeeting, im Berufsmeeting auf den Boden legen. Wenn das da in dem Setting nicht erwünscht ist. Sehr wahrscheinlich nicht. Kinder und auch ältere Menschen sind durchaus in der Lage zu unterscheiden, was wo gilt. Die leben ja auch die ganze Zeit jetzt schon in verschiedenen Bereichen. Ne? Zu Hause gelten andere Sachen als in Schule, gelten andere Sachen als bei Oma und Opa, gelten andere Sachen als im Verein, als in der Musikschule. Kinder machen sehr früh die Erfahrung, dass in unterschiedlichen Umgebungen Unterschiedliches gilt. Erlaubtes, nicht erlaubtes. Gewünschtes, nicht gewünschtes. Und dieses Argument begrenzt uns an so vielen Stellen in unserem pädagogischen Fortkommen. Ne? Ich kann an manchen Stellen sagen, ich möchte dieses oder jenes nicht zulassen, weil ich sehr, sehr gute Gründe dafür habe. Und das ist völlig okay. Aber der Grund, weil später können die ja auch nicht, der ist vielleicht ein bisschen zu pauschal und ein bisschen zu einfach. Gerade auch im Bereich Elternzusammenarbeit kursiert in beide Richtungen, das muss ich fairerweise sagen, sehr viel Meinung und sehr viele Glaubenssätze, die diese Zusammenarbeit erschweren. Zum Beispiel, ne, boah, die Eltern haben auch immer was zu meckern oder boah, da musst du früher auf den Tisch hauen, sonst tanzen die da auf der Nase rum. Ja, gibt verschiedene Dinge, gibt es aber auch in die andere Richtung. Das möchte ich an der Stelle vielleicht einmal mit auf den Weg geben, wenn ihr Eltern seid. So sagen, naja, die Lehrkraft steht halt auch kurz vor der Pension. Diese Form von Glaubenssatz und Bewertung wird sicherlich eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht unbedingt begünstigen. Denn diese Haltung und diese dahinterstehenden Vorurteile, die schaffen Distanz und Mauern. Und ich glaube, dass wenn wir irgendwas in der Elternzusammenarbeit und Lehrkraftzusammenarbeit nicht brauchen, dann sind es weitere Mauern und Fronten. Ich freue mich auf die Elternzusammenarbeit. Das ist wirklich was, was ich ganz bewusst, also da habe ich ganz bewusst dran gearbeitet, nicht sowas zu sagen wie, oh Gott, heute Abend Elternabend, oh Gott, Elterngespräch und alle dann im Lehrkräftezimmer, oh Gott, du arme Jana, denn viel Glück. Also das ist ganz oft so, das ist so dahingesagt, ist ja gar nicht so, dass wir mit tiefstem Herzen hinter solchen Sätzen stehen, die sind so, das ist so Smalltalk, bla bla, das ist wie übers Wetter meckern. Und ich lade ein, trotzdem darauf zu achten, weil das macht was mit uns und es macht was mit unserem Mindset, wie wir in so Gespräche gehen. Diese Gespräche können trotzdem mal herausfordernd sein oder auch mal eine gewisse Anstrengung mit sich bringen. Aber ich freue mich drauf, weil ich weiß, wie wichtig es ist. Und es ist ein gutes Gefühl, wenn man das schafft und gut hinbekommt. Und ich glaube, ein Ansatz dafür ist eben auch wieder Verständnis aufzubringen. Ne? Nicht, ja, die haben immer was zu meckern, sondern warum fragt da eine Familie oder ein Elternteil so oft nach? Da fehlt es offensichtlich an Vertrauen. Und dann kann ich sagen, ja, aber früher haben die Eltern ja auch vertraut. Früher gab es gesellschaftlich viel mehr Erziehungskonsens. Das ist nicht mehr so. Und darauf müssen wir uns jetzt ein Stück weit einstellen und sagen, naja, da ist vielleicht das Vertrauen noch nicht so groß. Oder vielleicht fehlt es den Eltern an Transparenz. Was kann ich denn tun, um vielleicht die Transparenz an manchen Stellen zu erhöhen? Oder wie schaffe ich es, den Eltern klarzumachen, dass sie mir vertrauen können? Und es braucht manchmal wirklich nur Kleinigkeiten. Ein bisschen mehr Interaktion an mancher Stelle vielleicht. Oder wenn ich merke, nee, ich mache doch eigentlich schon alles, dann kann ich sie auch wirklich zu mir und sagen und das Gespräch wirklich mal in diese Richtung suchen. Ich habe durch ihre vielen Nachfragen so ein bisschen den Eindruck, dass sie noch nicht ganz wissen, ob sie mir vertrauen können. Da würde ich wahnsinnig gern heute drüber sprechen. Denn es ist ganz wichtig, dass wir das klären, ne, damit wir zusammen für ihr Kind hier eine gute Einheit bilden. Habe ich auch schon gehabt, so ein Gespräch. Ist nicht ganz so einfach, es ist ein sensibles Thema, aber war ganz, ganz wertvoll. So, das waren jetzt mal so ein paar Impulse, wo man sieht, okay, je nachdem, von was ich ausgehe, das ist eine Provokation, das Kind hat kein Interesse, die Eltern sprechen ja auch kein Deutsch und deswegen sieht die Deutschnote so aus. Das Kind kann nicht hochbegabt sein, weil die Note so und so aussieht. Wenn ich in diesem Denken bleibe und ich verurteile das gar nicht, das sind Sachen, die reproduzieren wir einfach. Und wir haben auch nicht immer die Ressourcen, hinter jedem kleinsten Satz zu schauen. Ne? Gerade jetzt, wo es in der Schulwelt so aussieht, wie es aussieht, fehlt es an Zeit, sich auch konzeptuell zu bearbeiten. Verstehe ich total. Und es reicht ja, wenn wir uns ein, zwei von diesen Sätzen mal vornehmen und sagen, okay, da fange ich jetzt mal an. Und überleg mal, ob ich in dieser Haltung bleibe oder zumindest mal eine andere Haltung einnehme und mal gucke, wie kann ich vielleicht einen anderen Weg gehen, als den, den ich bis jetzt immer gegangen bin. Und dazu möchte ich mit dieser Folge ganz, ganz doll einladen. Ein paar Impulse waren da sicherlich drin. Und ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram Feedback gebt, ob es vielleicht Sätze gibt, die ihr schon im Laufe der Zeit habt ziehen lassen oder an einem Satz gerade dran seid, wo ihr sagt, ich weiß nicht, ob ich hinter dem noch so stehe. Oder da würde ich eigentlich gerne mal gucken, ob das echt so ist, ob ich das wirklich auch wissenschaftlich fundiert, fachdidaktisch fundiert so halten kann. Stimmt das wirklich? Und es gibt bei mir auch immer noch Dinge, da sitze ich dran und überlege, ob ich da wirklich noch auf der Höhe der Zeit bin, wo ich mich gerade reinlese, das sind zum Beispiel Schreibgeräte. Also ist wichtig, dass wir beim Kind, also dass wir bei allen Kindern in Klasse 1 mit diesem dicken Bleistift anfangen und darauf bestehen. Oder ist es nicht auch sinnvoll, je nach motorischer Entwicklung schon ein anderes Schreibgerät zu einem individuellen Zeitpunkt anzubieten? Da lese ich mich gerade fachdidaktisch ein, nur um mal zu sagen, woran ich gerade sitze. Und ich kann euch da bestimmt einen Impuls geben, wenn ich da mehr weiß. Das meiste dreht sich ja bei mir, wie gesagt, gerade um Neurodivergenz und ganz andere Dinge und dazu an späterer Stelle mal mehr. Kommen wir zur Abschlusskategorie, nämlich abgespeichert. Ich möchte einen Post mit euch teilen, den werde ich auch unten verlinken, der im Grunde genommen ziemlich, ziemlich gut in genau diesen Bereich passt. Ich habe mir nämlich abgespeichert von dem Account Mrs. Speedcheap, vielleicht. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist ein englischsprachiger Account und da geht es durch meine Beschäftigung damit, bin ich darauf gestoßen, um das Thema Autismus. Also zumindest in dem Post. Und it's not autism because. Also es ist nicht Autismus oder das Kind kann nicht autistisch sein, weil. Und dann kommen da so viele Sprechblasen. Naja, das spielt ja auch so mit Spielzeugen. Oder es ist doch so sozial oder es ist doch so empathisch. Oder schau mal, das hat mich doch gerade umarmt. Oder das hat ja gar nicht so diese Meltdowns oder das kann mich doch angucken. Und ach guck mal, die spielen doch da hinten eigentlich ein ganz gutes Rollenspiel. Und dass, wenn wir in so einem pauschalen nur dann, wenn bleiben oder das bedeutet immer das, dann übersehen wir wichtige, wichtige Dinge. Denn sehr wohl kann man autistisch sein und Augenkontakt schaffen, eben weil man es sich vielleicht extrem antrainiert hat durch Beobachtung, Nachahmung etc. Also ne, genau in dieser Haltung zu bleiben, in diesen Glaubenssätzen zu bleiben, wird einfach dafür sorgen, dass wir bestimmte Dinge übersehen, dass wir uns selber nicht weiterentwickeln, dass wir passgenaue Unterstützungen verpassen. Und wir werden immer wieder solche Sätze mal sagen. Das ist einfach so und es wird uns rausrutschen oder wir werden uns da immer ein bisschen entwickeln müssen, immer im Prozess bleiben müssen. Aber diese Folge soll ganz doll dazu einladen, das in kleinen oder in größeren Schritten, je nachdem wie die eigenen Kräfte sind, zu tun und damit einen wichtigen Beitrag fürs Bildungssystem zu leisten und vor allen Dingen für die Kinder und am Ende auch für uns selbst, die wir ja da drin jeden Tag agieren. Und besonders passend jetzt in diesem Sinne, Herz zählt, eure Saskia.